Das Geheimnis. Solange in den Konzertsälen dieser Welt Lieder von Franz Schubert gesungen werden, wird es Menschen aller Sprachen geben, die in den Programmheften die Gedichte an den Ostwind und den Westwind aus dem westöstlichen Divan mitlesen. Was bedeutet die Bewegung? Ach, um deine feuchten Schwingen. In Goethes Zyklus gehören sie Suleika, der Geliebten des persischen Dichters Hafiz, der Goethes eigene lyrische Person ist. Suleika überträgt auf die Winde ihre drängend bewegte Seelenunruhe, Vorfreude aufs Wiedersehen, Schmerz der Trennung danach. Hier zum Ostwind. Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Ost mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung kühlt des Herzens tiefe Wunde. Kosend spielt er mit dem Staube, jagt ihn auf in leichten Wölkchen, treibt zur sichern Rebenlaube der Insekten frohes Völkchen. Lindert sanft der Sonne Glühen, kühlt auch mir die heißen Wangen, küsst die Reben noch im Fliehen, die auf Feld und Hügel prangen. Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße. Eh noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse. Und so kannst du weiterziehen. Diene Freunden und Betrübten. Dort, wo hohe Mauern glühen, find ich bald den vielgeliebten. Ach, die wahre Herzenskunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben, wird mir nur aus seinem Munde, kann mir nur sein Atem geben. Der Wind wird zum regsamen Weltatem der sehnsüchtigen Leidenschaft, die über allem Irdischen schwebt. 4 Jahre nach dem Erscheinen des Divan, 1823, pries Johann Peter Eckermann in der Schrift, die zu seiner Anstellung bei Goethe führte, den Ostwind als Musterbeispiel eines vollkommenen, kunstvoll kunstlosen Gedichts, wie es auch einem Dichter wie Goethe selten gelinge. Kein Wunder, dass Schubert, der romantische Liederkomponist, schon 1821 gerade diese Verse vertonte. Nur, das Gedicht steht zwar im Divan, aber es ist gar nicht von Goethe. Das erfuhr die Welt aber erst 1869 durch einen Aufsatz von Hermann Grimm. Hermann war Sohn von Wilhelm Grimm und Schwiegersohn von Bettine von Arnim, später Verfasser eines großen Goethe-Buches. Schon als Student hatte er Zugang zu den Überlebenden des Goethe-Kreises, und so gelang es ihm, sich 1849 mit Marianne von Willemer anzufreunden. Dass diese während Goethes Rheinreisen 1814-15 eine tiefe und erwiderte Neigung zu dem Dichter entwickelt hatte, war schattenhaft bekannt. Hermann wollte Näheres wissen. In seinem Aufsatz erzählte er, wie Marianne ihm das Geheimnis enthüllte, dass Ost- und Westwind im Divan von ihr stammten. Die Szene spielt auf einem Landhaus mit weiten Ausblicken. Wir gingen da eines Abends und hatten über Goethe gesprochen. Ich erinnere mich deutlich, wie über den Himmel von Westen her allerlei Gewölk zog, welches schlechtes Wetter für die nächsten Tage ankündigte, und ein seufzender Wind über die Felder ging. Ich weiß nicht, wie mir Goethes Verse da in den Sinn kamen, ach, um deine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich dich beneide. Ich sprach sie halblaut vor mich hin im Weiterschreiten. Marianne machte Halt, sah mich eine Weile mit ihren graublauen, glänzenden und beweglichen Augen an und sagte: Höre, wie kommst du dazu, dies Gedicht zu sagen? Oh, fiel mir gerade so lebhaft ein, antwortete ich. Es ist eins von Goethes Schönsten. Marianne sah mich immer an, als wolle sie etwas sagen, besänne sich, ob sie es tun sollte. »Ich will dir etwas sagen«, rief ich plötzlich aus, und ich weiß selbst nicht, wie ich darauf kam. »Das Gedicht ist von dir. Du hast es gemacht.« Marianne beschwor Grimm zu schweigen, aber später, im Januar 1857, schickte sie ihm ihre Abschriften der beiden Gedichte. und dieser wartete nach ihrem Tod 1860 noch fast ein Jahrzehnt, bevor er die Welt mit der wundervollen Tatsache bekannt machte. Seither sind der Briefwechsel Goethes mit dem Ehepaar Willemer und alle anderen Zeugnisse dieser Geschichte einer erwiderten, aber nicht erfüllbaren Liebe ediert worden, die für den Divan insgesamt als belebendes erotisches Fluidum so wichtig wurde. Nicht erfüllbar war sie, weil beide, Goethe und Marianne, zu diesem Zeitpunkt verheiratet waren. Der Frankfurter, mit Goethe befreundete Bankier Johann Jakob von Willemer hatte Marianne, das 1784 geborene uneheliche Kind einer Schauspielerin, 1800 adoptiert und von der Bühne genommen, um ihr eine gute Erziehung zukommen zu lassen. Erst 1814 heiratete er sie, auf Goethes Zuraten. So war eine Schranke von Goethe selbst errichtet worden. Der Sommer 1815 brachte dann ein mehrmonatiges Zusammensein in Willemers Frankfurter Häusern und ein letztes Treffen in Heidelberg im September. Diesen allerschönsten und schmerzlichsten Moment rahmten die beiden Windgedichte. Den Ostwind brachte Marianne mit, den Westwind sandte sie Goethe zum Abschied. Der sehr rührende Roman lässt sich inzwischen tages-, ja stundengenau rekonstruieren. So dicht sind Briefe und Tagebücher aller Anwesenden, der Willemerschen Verwandtschaft und des Goethe-Freunds Sulpice Boisseret. Mittendrin das Buch Soleika des Divan. Und wir können auch die Modifikationen vergleichen, die Goethe an Mariannes Versen vornahm. Die erheblichsten betreffen die vierte Strophe des Ostwinds. Marianne hatte so gedichtet: Um mich sein soll leises Flüstern, von dem Freunde lieblich grüßen, eh noch diese Hügel düstern, sitz ich still zu seinen Füßen. Marianne fand ihre Version besser und viele Kommentatoren sind ihr gefolgt. Aber ist es so? Goethe wollte Küsse dabei haben, the real thing, wie es auch in der altpersischen Lyrik üblich war. Und daraus folgen aus Reimgründen die anderen Veränderungen. 1000 Grüße, eine Briefformel von Goethe selbst gebraucht, ein Authentizitätssignal ins Haus Willemer. Über all dem biografischen und philologischen Detail aber übersieht man eine viel größere Tatsache: die beiden Liebenden bewahrten ihr Geheimnis. Kein Hinweis auf Mariannes Verfasserschaft fand sich in Goethes Nachlass. Seine unmittelbaren philologischen Erben, Eckermann, Riemer, Kanzler Müller, blieben ahnungslos. Nur Andeutungen im Briefwechsel mit Willemers. Marianne selbst sorgte für die späte, posthume Enthüllung, indem sie die Geschichte in die Hände eines sehr jungen Gelehrten legte. Dass Hermann Grimm sie so zart novellistisch einkleidete, hätte ihr wohl gefallen. Die Sonne kommt, ein Prachterscheinen, der Sichelmond umklammert sie. Wer konnte solch ein Paar vereinen? Dies Rätsel, wie erklärt sich's? Wie? Safer Sex. In seiner 1774 entstandenen Hymne Prometheus lässt Goethe die Stimme des aufsässigen Göttersohns in bitterer Klage gegen seinen Vater Zeus ertönen. Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, je des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, je des Geängsteten? Das wurde bei denen, die das Gedicht vor Augen bekamen, es blieb zunächst unveröffentlicht, als Kritik an patriarchalischer Religion überhaupt verstanden und sogar in die Nähe des Atheismus gerückt. Prometheus war der heidnische Mythos von menschlicher Selbstermächtigung, die von den Göttern grausam bestraft wurde. Sturm und Drang, die literarische Jugendbewegung um 1770, war auch ein Aufstand gegen die Väter. Der griechische Halbgott wurde eine seiner Symbolfiguren. 15 Jahre später, da war er schon zurück aus Italien, dichtete Goethe eine ähnlich bittere Anklage. Auch sie redet einen Gott an. Sauber hast du dein Volk erlöst durch Wunder und Leiden, Nazarener. Wohin soll es, dein Häufchen, wohin? Leben sollen sie doch und Kinder zeugen doch christlich. Leider dem früheren Reiz dienet die schädliche Hand. Will der Jüngling dem Übel entgehen, sich selbst nicht verderben, bringet Lais ihm nur brennende Qualen für Lust. Komm noch einmal herab, du Gott der Schöpfung und Leide. Komm, erlöse dein Volk von dem gedoppelten Weh. Tu ein Wunder und reinige die Quellen der Freud und des Lebens. Paulus will ich dir sein, Stephanus, wie du's gebeutst. Jesus Christus ist direkt angesprochen, wie Zeus von Prometheus, nicht im Gebet, sondern im Vorwurf. Dieser lautet: Wer sexuelle Lust vor oder außerhalb der ehelichen Zeugung sucht, ist gefangen zwischen zwei Übeln, die beide die Gesundheit ruinieren. Dass Masturbation, die schädliche Hand, zur Auszehrung und am Ende zum Tod führe, war zu Goethes Zeit allgemeine medizinische Ansicht. Doch wenn der junge Mann Erleichterung bei einer Prostituierten suchte, hier antikisierend Lais genannt, drohte ihm die Infektion mit Geschlechtskrankheiten. Solche Ansteckungen waren damals weit verbreitet, auch in Goethes Umkreis. Nicht nur unter den Schauspielern des Hoftheaters, sondern auch bei Herzog Karl August. Die beiden Männer tauschten sich offenherzig darüber aus. Goethe hütete sich lebenslang vor diesem Übel, das er immer im Blick behielt, etwa als Kriegsfolge in der napoleonischen Zeit. Der klagende Tonfall der beiden Gedichtpassagen ist erstaunlich verwandt. Dabei ist die erste in freien Rhythmen gehalten, die zweite in distichen, also im zweizeiligen Wechsel von Hexameter und Pentameter. Das war die antike Form für sarkastische, das Leben von Menschen und Gesellschaft glossierende Epigramme. Hard Talk, üble Laune, materialistische Illusionslosigkeit, böser Witz gehörten zum Genre. Goethe griff in seinen 1790 in Venedig entstandenen Epigrammen auf den römischen Dichter Martial zurück, der im ersten Jahrhundert nach Christus die klassischen Muster urbaner Sittenkritik geschaffen hatte. Bei Goethe ging es aber um noch Höheres. Der Nazarener wurde aufgefordert, die männliche Menschheit noch einmal zu erlösen, nämlich von den zwei Haupthindernissen für angstbefreiten, lustvollen Sex. Geht es ketzerischer? Selbstredend konnte dieses Epigramm und etliche andere aus der venezianischen Serie zu Goethes Lebzeiten nicht gedruckt werden. Zum ersten Mal erschien es 1914, versteckt in einem Ergänzungsband der Weimarer Ausgabe. Dieses Schicksal teilte es mit vier Stücken der ebenfalls um 1790 entstandenen römischen Elegien. Auch für sie wählte Goethe die distichen Form. Die Elegien orientierten sich an den römischen Liebesdichtern Tibull und Properz, etwas älteren Zeitgenossen des Martial. Auch in diesen Erotica Romana ging es zur Sache, zum Entsetzen zartfühlender Leser und Leserinnen. Da wurde im damals schon publizierten 18. Stück ungeniert von der Sorge vor Ansteckung gedichtet. Aber ganz abscheulich ist's, auf dem Wege der Liebe Schlangen zu fürchten und Gift unter den Rosen der Lust. Wenn im schönsten Moment der hinsichgebenden Freude deinem sinkenden Haupt lispelnde Sorge sich naht. Wie gut war es da, eine treue Geliebte wie Faustina zu haben. Ihre Beständigkeit erlaubt es dem Dichter, sich versicherten Guts lange bequem zu erfreuen und sichere Küsse zu wechseln. Safer Sex, auf offener Weimarer Klassikbühne gepriesen. In einer ungedruckt gebliebenen Elegie wird die heidnische Antike gepriesen, in der das Übel der Geschlechtskrankheiten noch nicht bekannt war und man vögeln konnte wie Philosophen und Götter, vögeln um des Vögelns willen, auch ohne Liebe, um der langweiligen Treue zu entkommen. Doch welch ein feindlicher Gott hat uns im Zorne die neue, ungeheure Geburt giftigen Schlammes gesandt. Überall schleicht er sich ein, und in den lieblichsten Gärtchen lauert tückisch der Wurm, packt den Genießenden an. Sei mir, hesperischer Drache, gegrüßt, du zeigtest dich mutig, du verteidigtest kühn goldener Äpfel Besitz. Aber dieser verteidiget nichts, und wo er sich findet, sind die Gärten, die Frucht keiner Verteidigung wert. Heimlich krümmet er sich im Busche, besudelt die Quellen, geifert, wandelt in Gift Amors belebenden Tau. O, wie glücklich warst du, Lucrez! Du konntest der Liebe ganz entsagen und dich jeglichem Körper vertrauen. Selig warst du, Properz! Dir holte der Sklave die Dirnen vom Aventinus herab, aus dem tarpäischen Hain. Und wenn Cynthia dich aus jenen Umarmungen schreckte, untreu fand sie dich zwar, aber sie fand dich gesund. Jetzt, wer hütet sich nicht, langweilige Treue zu brechen? Wen die Liebe nicht hält, hält die Besorglichkeit auf. Und auch da, wer weiß, gewagt ist jegliche Freude, nirgend legt man das Haupt ruhig dem Weib in den Schoß. Sicher ist nicht das Ehebett mehr, nicht sicher der Ehebruch. Gatte, Gattin und Freund, eins ist im andern verletzt. Weißt du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig. Geht es nicht, so sei vergnügt. Sex und Lügen. Die Tragödie in Goethes Roman »Die Wahlverwandtschaften« wird unausweichlich durch einen Liebesakt, der auf einer Lüge beruht. Eduard und Charlotte, beide nicht mehr ganz jung, haben spät eine lang erstrebte Ehe geschlossen. Doch kaum sind sie auf einem Landgut zusammengezogen, entfernen sie sich voneinander. Beide verlieben sich neu in Gäste, die sie aufgenommen haben, Eduard in das Mädchen Ottilie, Charlotte in einen Hauptmann. Dass sie noch einmal miteinander schlafen, motiviert Goethe durch eine subtile Kette kleiner Zufälle. Entscheidend ist, dass beide erotisch erregt sind, weil sie ja frisch verliebt sind, und jeder an den neuen möglichen Partner denkt. In dieser flackernden Stimmung treffen sie aufeinander. In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen, Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander. Und doch lässt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Teil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Teil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahndungsvoll hereinzublicken. Die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten, er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte. Diese Szene hat bei Erscheinen des Romans im Jahr 1809 überwiegend Abscheu ausgelöst. Christoph Martin Wieland, kein Prüderautor, schrieb in einem Brief, dass der Knoten des Stücks sich aus einem ekelhaften, doppelten Ehebruch in der Imagination, veranlasst durch eine alltägliche Ehestandsszene, entspinnt und verwickelt, ist allenfalls des Dichters der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg, aber schwerlich des Dichters, des Werthers, der Iphigenie oder des Tasso würdig. offensichtlich überlas man, dass der Erzähler des Romans unmissverständlich moralische Distanz bekundete. Denn es war ja ein Verbrechen, das sich die beiden unter Mantel der ehrlichen Legalität erlaubt hatten. Die Folgen waren fürchterlich. Das in diesem Beischlaf entstandene Kind war dem Tod geweiht. Und solche Ansprüche an Wahrhaftigkeit, sogar in ehelicher Sexualität, waren ohnehin neu. Dem Aufrichtigkeitsregime seit Pietismus und Empfindsamkeit geschuldet, dass Sexualität nur mit wahrem Gefühl anerkennen mochte. Eine Gegenprobe dazu zeigt ein erzählendes Gedicht in 24 achtzeiligen Stanzen, das Goethe fast gleichzeitig zu den Wahlverwandtschaften verfasste. Es schildert eine erotische Versuchung, die einem Ich-Erzähler auf einer Reise widerfährt. In einem Wirtshaus zeigt sich eine schöne Kellnerin, geneigt zu einem nächtlichen Treffen auf dem Zimmer des Gastes. Der Mitternacht gehören Haus und Straßen. Mir ist ein weites Lager aufgebreitet, wovon den kleinsten Teil mir anzumaßen die Liebe rät, die alles wohl bereitet. Ich zaudre noch, die Kerzen auszublasen, nun hör ich sie. Wie leise sie auch gleitet, mit gierigem Blick die Hochgestalt umschweif ich, sie senkt sich her, die Wohlgestalt ergreif ich. Sie macht sich los, vergönne, dass ich rede, damit ich dir nicht völlig fremd gehöre. Der Schein ist wider mich, sonst war ich blöde, stets gegen Männer setzt ich mich zur Wehre. Mich nennt die Stadt, mich nennt die Gegend spröde. Nun aber weiß ich, wie das Herz sich kehre, du bist mein Sieger, lass dich's nicht verdrießen. Ich sah, ich liebte, schwur, dich zu genießen. Du hast mich rein. Und wenn ich's besser wüsste, so gäb ich's dir, ich tue, was ich sage. So schließt sie mich an ihre süßen Brüste, als ob ihr nur an meiner Brust behage. Und wie ich Mund und Aug und Stirne küsste, so war ich doch in wunderbarer Lage, denn der so hitzig sonst den Meister spielet, weicht schülerhaft zurück und abgekühlet. Der weitere Verlauf der Erzählung gilt vorwiegend dem Versagen jenes Meisters, also des männlichen Glieds des Erzählers. Dieses ist, so versichert er, sonst immer standfest, bereit und mehrfach einsatzfähig. Aber, so erkennt er in seiner Selbstprüfung, nur bei seiner geliebten Ehefrau, der er, der Geschäftsreisende, entgegeneilt. Vor allem aber will das kleine Abenteuer am Wegrand nicht gelingen, weil es für die schöne Bedienerin gar kein kleines Abenteuer wäre, sondern ihr erstes Mal. Wegen ihrer Explizitheit konnte Goethes kleine Versnovelle, das Tagebuch ist ihr Titel, zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt werden. Goethe zeigte sie nur seinen Vertrauten, aber voller Stolz. Er wusste, dass er ein moralisches Exemplum geschaffen hatte. Es zeigt den Einspruch des Körpers, der in der fatalen Liebesnacht von Eduard und Charlotte das Unheil hätte verhüten können. Außerdem setzte es die langweilige Treue ins Recht, die in den römischen Elegien dem sexuellen Genuss im Wege stand. Trotzdem wurde das Gedicht ein ganzes Jahrhundert lang wie eine Schlüpfrigkeit behandelt. Goethe erkannte in einem späten Gespräch mit Eckermann, dem er das Tagebuch zum Lesen gab, ein Problem der Sittengeschichte. Und dann ist die Zeit ein wunderlich Ding. Sie ist ein Tyrann, der seine Launen hat und der zu dem, was einer sagt und tut, in jedem Jahrhundert ein ander Gesicht macht. Was den alten Griechen zu sagen erlaubt war, will uns zu sagen nicht mehr anstehen. Und was Shakespeares kräftigen Mitmenschen durchaus anmutete, kann der Engländer von 1820 nicht mehr ertragen, so dass in der neuesten Zeit ein Family Shakespeare ein gefühltes Bedürfnis wird. Solche Wendungen ins Family-Taugliche dürften heutigen Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen. Sie betrog dich geraume Zeit. Nun siehst du wohl, sie war ein Schein. Was weißt du denn von Wirklichkeit? War sie drum weniger mein?